Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Jede dritte Tier- und Pflanzenart in diesem Land ist in ihrem Bestand bedroht. Wir fragen heute zum Tag des Artenschutzes, warum Insekten, Frösche, Feldlerchen und Luchse immer weiter zurückgedrängt werden. Wir berichten vom Volksbegehren für mehr Artenschutz in Niedersachsen und stellen Ihnen eine Studie über die Gesundheitsrisiken durch Feinstaub vor. Im Verbrauchertipp geht es um regionale Lebensmittel. Jede dritte Tier- und Pflanzenart in diesem Land ist in ihrem Bestand bedroht. Bei den Wirbeltieren, von der Feldlerche bis zum Luchs, sind es sogar 2 von 3 Arten. Unter Biologen und anderen Wissenschaftlern ist unstrittig, dass wir das 6. große Artensterben der Erdgeschichte erleben. Das 5. war in der Zeit der Dinosaurier. Diesmal ist keine Naturkatastrophe für den Rückgang der Arten verantwortlich, sondern der Mensch. Seine Landnutzung führt zum Verlust von Lebensräumen. Immer mehr versiegelte Flächen und riesige Agrarmonokulturen sind dort, wo zuvor komplexe Ökosysteme waren, wie Wälder, Moore oder Heidelandschaften. Doch die Artenvielfalt ist unser aller Lebensgrundlage, so warnt der WWF heute zum Tag des Artenschutzes. Ich bin nun verbunden mit Günther Mittlacher. Er ist Leiter der internationalen Biodiversitätspolitik beim WWF. Herr Mittlacher, was sind denn die Ursachen für den Rückgang der Arten?
Ja, guten Morgen, Frau Fecke. Also wir haben im letzten Jahr eine große Studie auf den Tisch bekommen vom Weltbiodiversitätsrat. Es ist so etwas wie der Weltklimarat, vergleichbar für die Artenvielfalt. Und die haben uns mitgeteilt, dass es 5 große Ursachen gibt. Das eine ist die Landschaftsveränderung, dass also Natur in Agrarlandschaften umgewandelt wird oder in Siedlungsflächen. Dann die große Übernutzung der Meere zum Beispiel, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch der Klimawandel. Die Arten verbreiten sich ganz anders als bisher. Und Umweltverschmutzung. Pestizide, Stickoxide, Wasserverschmutzung, Meeresverschmutzung und die 5. große Bedrohung sind invasive Arten, also das Einschleppen von gebietsfremden Arten aus anderen Kontinenten in unsere heimische Fauna und Flora.
Also man kann zusammenfassen, dass wir entweder die Arten zurückdrängen, weil wir den Boden anders nutzen als früher, oder wir vergiften sie gleich mit Pestiziden. Jetzt haben Sie auch noch die invasiven Arten angesprochen. Ist das eine Folge der Globalisierung auch, dass wir die jetzt hier haben?
Genau, ja, das muss man eigentlich so sehen. Wir haben ja ein weltumspannendes Handelsnetz, Schifffahrt, Flugreisen. Man sieht es an der aktuellen Situation mit dem Virus, ja. Arten werden einfach verbreitet global heutzutage. Und ob Sie jetzt eine Dreikantmuschel nehmen, die im Rhein sich angesiedelt hat, oder ob Sie den Bärenklau nehmen, eine Pflanze, die aus anderen Klimaten kommen, oder den Knöterich aus Japan, der jetzt unsere Flussufer besiedelt. Das sind Ergebnisse von der Globalisierung unserer Handelsströme und unserer Arbeit.
Der Klimaschutz ist ja recht präsent in der Öffentlichkeit inzwischen. Der Green Deal der EU-Kommission ist auch eine Folge davon. Also wie würden Sie das sagen? Ist der Klimaschutz präsenter als die Bedrohung durch den Verlust der Arten?
Naja, im Moment sieht das ja so aus, dass der Klimawandel in der öffentlichen Wahrnehmung sehr viel präsenter ist als der Verlust von Natur. Das ist natürlich ein Ergebnis von 20, 25-jähriger Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Thema. Und das ist für die Natur im Moment noch nicht so präsent. Die Menschen haben natürlich, sage ich jetzt mal, durch die tägliche Wettervorhersage und die Berichterstattung in den Medien sehr viel mehr Informationen über das, was da passiert. Der Wandel bei den Arten passiert eher unbemerkt. Keiner bekommt das richtig mit und das ist ein bisschen das Problem. Wir können das nicht so plakativ darstellen, wie das jetzt mit dem Klimawandel der Fall ist. Wir sagen aber, das ist eigentlich das sind die 2 Seiten der ökologischen Medaille. Wenn Sie einen Euro nehmen, haben Sie immer 2 Seiten, und wenn Sie eine ökologische Medaille nehmen, haben Sie den Klimawandel auf der einen Seite und den Naturverlust auf der anderen Seite. Beides kann man nur zusammen denken und beides kann man auch nur zusammen lösen. Das heißt, für den Klimawandel ist auch Waldschutz unheimlich wichtig, Meeresschutz unheimlich wichtig, Moorschutz wichtig, das, was Sie eben auch gesagt haben.
Werden denn die Gesetze zum Natur- und Artenschutz in Deutschland überhaupt konsequent angewandt?
Naja, es gibt überall Vollzugsdefizite, auch in Deutschland bei den Naturschutzgesetzen, insbesondere bei den Naturschutzgesetzen, die die EU erlassen hat vor einer Weile. Dort gibt es immer noch Defizite. Deutschland hat dann manchmal Vertragsverletzungsverfahren am Hals, wie man so schön sagt, und muss also da nacharbeiten. Da gibt es immer noch viel zu tun. Wir denken ja immer, wir sind ein gut organisierter Staat, aber funktioniert nicht überall perfekt. Auch im Naturschutz nicht, leider.
Was kann denn jeder Einzelne tun?
Naja, wenn man sich in Betracht zieht, was jeder Einzelne tun kann, fängt es an bei seiner Ernährung. Er kann sich bewusst ernähren, er kann verantwortungsvoll reisen, er kann, wenn er einen Garten hat, dort blühende Pflanzen anbauen für Insekten. Ne? Wir haben ja das große Insektensterben jetzt auch schon vor uns und gesehen, dass da nicht alles in Ordnung ist. Also das kann der Einzelne tun. In seinem Alltagsverhalten hat er große Möglichkeiten, etwas beizutragen zum Klima und auch zum Artenschutz.
Zum Tag des Artenschutzes sprach ich mit Günther Mittlacher. Er ist Leiter der internationalen Biodiversitätspolitik beim WWF. In Niedersachsen sind besonders viele Agrar- und Mastbetriebe. Nun wollen Naturschützer mithilfe eines Volksbegehrens strengere Vorgaben für den Artenschutz in dem Bundesland durchsetzen. Es ist ein breites Bündnis aus rund 70 Organisationen wie dem NABU, dem Imkerbund oder auch den Grünen, das sich für Wasser- und Biotopschutz stark macht, um den Artenrückgang zu stoppen. Denn allein in Niedersachsen sind nach Angaben des NABU rund 11.000 Tier- und Pflanzenarten bedroht. Alexander Budde hat mit einem Mitglied dieses Bündnisses gesprochen.
Normalerweise sitzen sie nicht so breit, alle dicht beieinander.
Deckel auf und ein Rauchstoß aus dem Smoker. Klaus Ahrens vom Deutschen Berufs- und Erwerbsimkerbund besucht seine Bienen. 50 Magazine in Reihe gestapelt auf einer alten Hofstelle bei Fassberg in der Südheide. Noch zehren viele der Insekten träge von ihren Vorräten, doch die ersten steigen bereits zum Pollensammeln auf.
Der Bestäubungswert in Deutschland allein wird ca. 2,5 Milliarden gerechnet. Die Honigbienen tragen zum großen Teil mit dazu bei. Wichtig sind natürlich genauso die Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge. Das greift alles ineinander.
Ahrens imkert seit 35 Jahren und in dritter Generation. Doch zuletzt griff nichts mehr ineinander. Kaum noch Blühpflanzen auf den Äckern und Wiesen, dafür immer mehr Versiegelung, Herbizide, Maisplantagen.
Wir haben halt das Problem, dass wir zum Teil eine sehr einseitige Pollenernährung der Bienenvölker haben. Pollen ist ein sehr wichtiger Faktor für Produktion von Jungbienen. Wenn die jetzt zu wenig und zu einseitigen Pollen kriegen, dann kann das kein gesundes Volk ergeben. Wir haben genauso einen Eintrag von Pflanzenschutzmitteln und die Zahlen der Biomasse, die verloren geht an Insekten, lässt bei mir eine Horrorstimmung aufkommen und es muss jetzt was passieren, bevor es zu spät ist.
Die Imker haben sich der Initiative für ein Volksbegehren angeschlossen, das pünktlich zum Tag des Artenschutzes die rot-schwarze Landesregierung in Hannover aufschreckt. Ein Bündnis aus 70 Verbänden, Parteien und Initiativen insgesamt will auf diese Weise strengere Vorgaben für den Artenschutz durchsetzen.
1 Million Tier- und Pflanzenarten stehen vor dem Aussterben. Wir wissen aber auch, dass das Ganze nicht nur global stattfindet, sondern auch bei uns vor der Haustür. Und wir hier gerade in Deutschland, in Niedersachsen, sogar Haupttreiber sind dieses Artensterbens. In Niedersachsen sind inzwischen 11.000 Tier- und Pflanzenarten bedroht.
Mahnt NABU-Landeschef Holger Buschmann. Kernforderungen des Volksbegehrens: ein Pestizidverbot in Naturschutzgebieten und mehr Investitionen in den Ökolandbau. Per Gesetzesänderung soll es künftig an allen Gewässern einen 5 Meter breiten Schutzstreifen geben. Der dramatische Flächenverbrauch soll von derzeit 8 Hektar pro Tag auf 3 Hektar bis 2030 begrenzt werden und mittels ausgleichender Entsiegelung an anderer Stelle bis 2050 bei netto null liegen. In Bayern hatte ein Volksbegehren für Artenvielfalt mit mehr als 1,5 Millionen Unterschriften bereits Erfolg. Das setzt die Landesregierung unter Zugzwang. Umweltminister Olaf Lies von der SPD und Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kienast von der CDU sind bemüht, einen rechtlich bindenden Volksentscheid entbehrlich zu machen.
Die Frage, die sich stellt, ist nur, wenn eine Auseinandersetzung auf der Straße mit langen Verfahren, die zunächst mal keine Auswirkung haben, eine Lösung für den Artenschutz finden oder ob wir uns zusammen an den Tisch setzen, wie wir es getan haben, eine Vereinbarung und damit die notwendigen rechtlichen und haushaltstechnischen Voraussetzungen schaffen.
Laut Olaf Lies führen die Ministerien seit Monaten Gespräche über eine Vereinbarung zu Arten-, Natur- und Gewässerschutz mit Umweltschützern, Bauernverband und Landwirtschaftskammer. Eine umfassende Einigung sei in Reichweite, zumal das Bündnis und die Landesregierung inhaltlich in vielen Punkten nicht weit auseinanderliegen. Beide Seiten fordern eine Quote für den Ökolandbau von 10% bis 2025. Und beide sind bereit, Bauern mit öffentlichem Geld zu unterstützen, die ihren Viehbestand reduzieren und auf eine umweltfreundliche Produktionsweise umsteigen wollen.
Dass wir dazu einen ziemlich hohen zweistelligen Millionenbetrag brauchen, um das dauerhaft abzusichern, und zwar nicht ein Jahr lang, sondern dauerhaft, das ist uns, glaube ich, allen klar.
Wir haben lange gefordert, dass wir Änderungen brauchen, sowohl gesetzlicherseits als auch was Haushaltsmittel angeht, da wir in Niedersachsen die geringsten Haushaltsmittel für den Naturschutz aller Bundesländer haben, zumindest was den prozentualen Ansatz am Landeshaushalt angeht.
Dämpft NABU-Chef Buschmann die Erwartungen. Sollten Landesregierung und Naturschützer nicht zusammenkommen, wollen die Initiatoren des Volksbegehrens Ende des Monats die Unterschriftenaktion starten. 600.000 Niedersachsen, 10% der Wahlberechtigten, müssen sich dem Begehren anschließen, damit es den Weg ins Parlament schafft.
Vom geplanten Volksbegehren für Artenschutz berichtete Alexander Budde aus Niedersachsen. Feinstaub ist vor allem aufgrund seiner geringen Größe ein Gesundheitsrisiko, weil die feinen Partikel tief in die Atemwege eindringen und von dort in die Blutgefäße übergehen. Die Lunge, aber auch das Herz-Kreislauf-System werden so geschädigt. In dieser Nacht wurde eine neue Studie von Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für Chemie in Zusammenarbeit mit der Universitätsmedizin Mainz vorgestellt. Aus der Studie geht hervor, dass die Folgen der Luftverschmutzung das Leben der Menschen weltweit statistisch um durchschnittlich fast 3 Jahre verkürzen. Anke Petermann kennt die Details.
Die weltweite Belastung, vor allem mit Feinstaub, forciert Herz-Kreislauf-Krankheiten. Im Jahr 2015 verursachte Luftverschmutzung weltweit 8,8 Millionen vorzeitige Todesfälle, rechnen der Atmosphärenchemiker Jos Lilifeld und der Herzspezialist Thomas Münzel aus. Dabei überrascht, so Professor Münzel am Telefon,
dass es dramatisch mehr Todesfälle macht oder Verlust an Lebensjahren als HIV, wo wir ja große Angst davor haben, oder auch Malaria.
Feinstaub werde in die Lunge inhaliert, wandere von den Lungenzellen ins Blut und löse Entzündungen im Gefäßsystem aus.
Das macht er nicht nur im Gefäß, in den Armen, den Beinen, das macht er auch in den Herzkranzgefäßen und den Gehirngefäßen. Und über diese chronische Entzündung, die ausgelöst wird, entsteht im Endeffekt dann die koronare Herzerkrankung, der Schlaganfall.
Ein Drittel dieser Todesfälle infolge von Feinstaub in der Atemluft werden durch verhärtete Herzkranzgefäße ausgelöst. Sie stören die Durchblutung des Herzmuskels. 15% machen Schlaganfälle aus, so der Direktor am Zentrum für Kardiologie der Unimedizin Mainz.
Und dann gibt es die Lungenentzündung, die chronisch obstruktive Bronchitis und den Lungenkrebs. Und die machen ungefähr ein Drittel aller Krankheiten aus. Und dann gibt es noch die Erkrankungen wie zum Beispiel Bluthochdruck oder Diabetes, von denen wir auch wissen, dass sie durch Feinstaub ausgelöst werden. Also man kann nicht davon ausgehen, dass 2/3 aller Todesfälle, die durch Feinstaub ausgelöst werden, im Herz-Kreislauf-Bereich zu suchen sind.
Bestätigt hat sich durch die weltweite Berechnung, was die Forscher Münzel und Lilifeld schon in der europäischen Vorgängerstudie herausgefunden hatten, nämlich, so der Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie,
dass Feinstaub in dieser Oberliga von Gesundheitsrisiken mit eine Rolle spielt.
Auslöser sind die Stickoxide, die Substanzen also, die mit den Dieselabgasen ausgestoßen werden. Grenzwertüberschreitungen führten und führen in deutschen Städten zu Fahrverboten für Dieselautos. Jos Lilifeld erläutert den Zusammenhang.
Die Feinstaubteilchen, die relevant sind oder am meisten relevant für die Gesundheit, werden in der Atmosphäre chemisch gebildet und dabei spielen Stickoxide eine wichtige Rolle. Und es ist in der Tat so, dass die Grenzwerte für Stickstoffdioxid relativ niedrig sind. Die orientieren sich an der Empfehlung des Weltgesundheitsorganisation. Und die Grenzwerte für Feinstaub, die sind sehr viel höher. Und das löst natürlich im Moment das Problem aus, dass wir relativ strikte Werte haben für Stickstoffoxiden und weniger strikte für Feinstaub.
Strengere Grenzwerte für Feinstaub wären aber in Europa und Deutschland für einen besseren Gesundheitsschutz dringend gefragt, finden die beiden Forscher. Sie fordern, sich an der Weltgesundheitsorganisation zu orientieren. Die strengeren Grenzwerte in Deutschland dann einzuhalten, dazu würde auch ein Tempolimit auf Autobahnen beitragen, glaubt Professor Münzel.
Ich bin fest davon überzeugt, dass durch eine Reduktion der Geschwindigkeit die Feinstaubproduktion deutlich reduziert werden kann. Aber man muss natürlich schauen, in Deutschland macht der Transportverkehr 20% der Todesfälle aus.
Die laut den Berechnungen auf Luftverschmutzung zurückzuführen sind. Eine bedeutendere Rolle spiele jedoch die Landwirtschaft mit dem Dünger. Auch hier fordern die Forscher, politisch für den Gesundheitsschutz nachzubessern. Luftverschmutzung müsse außerdem als Risikofaktor für die Erkrankung der Herz-Kranz-Gefäße ernst genommen und in den Präventionsrichtlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie berücksichtigt werden, findet der Herzspezialist Professor Münzel.
Da steht drin Rauchen, da steht Bluthochdruck, da steht Diabetes drin und es steht 0,0 von Luftverschmutzung drin. Weil da halt in diesen Leitlinien, wenn die gemacht werden, da sitzen Kardiologen drin, die von der Umwelt keine Ahnung haben.
Doch wichtig wäre, dass dort Atmosphärenchemiker wie Jos Lilifeld säßen.
Das heißt, diese Grenzwerte, die müssen von den Umweltspezialisten festgeklopft werden und die Kardiologen müssen es dann bei den Politikern durchsetzen, weil sie sagen können, es macht krank und macht jetzt was dagegen, um die Unversehrtheit unseres Körpers zu schützen. So muss es gehen in Zukunft. Und es muss schnell gehen, das ist auch noch wichtig.
In Zeiten von Corona werden andere gefährliche Erreger, die sich ebenfalls weltweit ausbreiten, fast vergessen, wie zum Beispiel multiresistente Keime, gegen die kein Antibiotikum mehr hilft. Eine Recherche von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hat vor 3 Jahren gezeigt, wie solche Bakterien in Indien durch verunreinigte Abwässer entstehen. Verbessert hat sich dem wenig. Peter Hornung berichtet.
You can see the pipe there.
Da kannst du das Rohr sehen. Diese Fabriken sind für die Abwässer verantwortlich.
Anil Dayakar steht am Rande eines kleinen Kanals. Hier in einem Industriegebiet nördlich der südindischen Millionenstadt Hyderabad gibt es viele Pharmafirmen. Sie produzieren Antibiotika, auch für Deutschland. Doch vom Gelände ihrer Fabriken, sagt Umweltschützer Dayakar, gibt es Leitungen in die Umwelt, die gefährliches Abwasser führen.
The color of the water.
An der Farbe des Wassers erkennt man die Reste der Arzneimittel. So sieht kein normales Wasser aus.
Normal water is not like this.
Ein widerlich, süßlich, chemischer Gestank. Man erträgt ihn nur wenige Minuten. Es sind gefährliche Abwässer, denn sie enthalten Rückstände von Antibiotika. Das haben Messungen in den vergangenen Jahren ergeben. Ein seit langem bekanntes Problem. Vor knapp 3 Jahren hatten NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung in einer Recherche gezeigt, wie durch Antibiotika-Rückstände in den Abwässern dieser indischen Fabriken Supererreger entstehen. Was ist seither passiert? Umweltschützer Dayakar sagt, manche Firmen seien vorsichtiger geworden. Sie wollten sich nicht so leicht erwischen lassen.
Da haben sie einen Deckel drauf gemacht. Da ist eine bestimmte Fabrik für verantwortlich, aber wir können nicht feststellen, wo das herkommt. Das ist ein neues Rohr.
This is a new pipe.
Was man hier sehen und riechen kann, lässt wenig hoffen. Doch tatsächlich tut sich etwas. Ein Pharmahersteller, die Firma Aurobindo, hat ein System eingeführt, das sicherstellen soll, dass keinerlei Arzneimittelrückstände in die Umwelt gelangen. Und dann liegt dem indischen Parlament seit kurzem ein Gesetzesentwurf vor, der strenge Grenzwerte für Antibiotika-Rückstände in den Fabrikabwässern vorsieht. Ein starkes Signal, sagt Professor Joachim Larsson vom Forschungszentrum für Antibiotikaresistenzen der schwedischen Universität Göteborg.
It's an ambitious legislation.
Es ist eine ehrgeizige Gesetzgebung mit recht niedrigen Grenzwerten. Und deshalb ist es ein ziemlicher Aufwand, das durchzusetzen. Ich frage mich, ob dafür auch die Mittel bereitgestellt werden.
Doch auch die Europäische Union könnte noch mehr tun, sagt die grüne Europaabgeordnete Jutta Paulus. Die EU schickt zwar Inspektoren nach Hyderabad, überprüfen können sie jedoch nur die Produktion selbst, nicht aber, ob Umweltstandards verletzt werden.
Ich fände es eine sehr gute Idee, wenn die Europäische Union bei den Richtlinien für die gute Herstellungspraxis von Arzneimitteln erstmal unilateral eine Änderung oder einen Anhang vorschlagen würde. Zusätzlich muss gewährleistet sein, dass die Bildung multiresistenter Keime durch die Produktion verhindert wird bzw. möglichst wenig stattfindet.
Das Ziel, wenn indische Firmen Medikamente in die EU exportieren, sollen EU-Inspektoren auch in Indien überprüfen können, ob sich diese Firmen an Umweltvorschriften halten. Umweltschützer Anil Dayakar wird noch immer angefeindet dafür, dass er auch ausländische Reporter zu den stinkenden Pharmatümpeln führt. Wenn es hier tatsächlich besser werden würde, sagt er, müsste er das nicht mehr tun.
Diese Leute sagen, sie würden sich doch schon sehr anstrengen, die Umweltverschmutzung zu verringern. Sie werfen mir vor, ständig Ausländer hierher zu bringen und ihnen das zu zeigen. Ich sage dann immer, hört doch einfach auf mit dem hier, dann gibt es auch keinen Grund mehr, jemanden herzubringen.
You stop this, then what is the need for me to bring the foreigners?
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Regionale Lebensmittel liegen im Trend. Obst, Gemüse oder Fleisch aus der näheren Umgebung gilt bei Verbrauchern als umweltfreundlich und frisch. Claudia Rometsch ist der Frage nachgegangen, was sich hinter dem Begriff regional tatsächlich verbirgt.
Verbraucher sind oft bereit, für Lebensmittel aus der Heimat mehr zu zahlen. Das belegen Studien immer wieder. Kein Wunder also, dass der Handel Produkten gerne das Etikett regional verpasst. Doch was dieser Begriff wirklich bedeutet, bleibt unklar, warnt Sabine Holzäpfel von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Das Problem ist, regional oder Region ist gesetzlich nicht geregelt. Das bedeutet, der Hersteller oder auch der Händler, wenn er damit wirbt, definiert erstmal, was er darunter versteht.
Anders als für Bioprodukte gibt es für regionale Lebensmittel keine genauen Bestimmungen. Viele Verbraucher verstehen unter Region das unmittelbare Umland.
Aber es kann durchaus sein, dass das trotzdem noch aus 150 oder 200 Kilometer Entfernung kommt, selbst wenn es unter einem Label läuft, das angibt, dass es mit regionalen Produkten arbeitet. Also das ist noch nicht zufriedenstellend gelöst,
erklärt Britta Klein vom Bundeszentrum für Ernährung. Mittlerweile gibt es unterschiedliche Siegel, die regionale Herkunft von Obst, Gemüse und auch von verarbeiteten Produkten kennzeichnen. Das bekannteste ist das blau-weiße Regionalfenster. Es wird durch einen Verein aus Produzenten und Handel vergeben. Zwar gibt das Zeichen zuverlässig Auskunft über die Ursprungsregion, bei der Suche nach Lebensmitteln aus der Heimat helfe es jedoch nur bedingt, sagt Verbraucherschützerin Holzäpfel.
Hier ist es so, dass die Region nur kleiner als Deutschland sein muss. Es können auch mehrere Bundesländer da aufgeführt werden. Und dann muss man eben entscheiden, ist es dann für mich auch noch regional oder finde ich vielleicht auch noch ein anderes Produkt, das tatsächlich dann nur aus einer kleineren Region kommt.
Darüber hinaus gibt es spezielle Regionalsiegel in einzelnen Bundesländern. Hier sind die Anforderungen jedoch sehr unterschiedlich. Auch die EU vergibt zwei Siegel zur Herkunft von Lebensmitteln. Das rot-gelbe EU-Siegel, geschützte Ursprungsbezeichnung, garantiert, dass ein Produkt aus heimischen Rohstoffen in der genannten Region hergestellt wurde. Bislang erfüllen aber nur 12 deutsche Produkte diese Vorgaben, darunter der Allgäuer Emmentaler. Ausgerechnet, denn der Käse kommt zwar aus dem Allgäu, doch das Emmental liegt in der Schweiz. Häufiger und zum Verwechseln ähnlich ist das blau-gelbe EU-Siegel zur geografischen Angabe, aber es ist weit weniger aussagekräftig.
Wenn man jetzt beispielsweise an Nürnberger Bratwürste denkt, die sind auch geschützt. Die müssen in Nürnberg hergestellt werden, aber die Schweine, die eben das Fleisch liefern, die können auch aus ganz anderen Ländern kommen.
Und dann gibt es noch das blau-gelbe EU-Emblem, garantiert traditionelle Spezialität. Es sieht aus wie ein Herkunftssiegel, ist aber keins. Das Zeichen garantiert nur ein traditionelles Produktionsverfahren, zum Beispiel für Heumilch. Dabei kann das Lebensmittel aus ganz unterschiedlichen Regionen stammen. Das Fazit der Verbraucherschützer: Regionalwerbung und Siegel helfen nur eingeschränkt bei der Suche nach heimatnah produzierten Lebensmitteln. Wer Wert auf Produkte aus der nahen Umgebung legt, dem rät Britta Klein zum Einkauf bei Direktvermarktern.
Das Patentrezept heißt: Kenne deinen Landwirt.
Lebensmittel direkt vom Produzenten gibt es zum Beispiel in Hofläden oder auf Wochenmärkten. Eine Alternative sind auch sogenannte Marktschwärmereien. Zusammenschlüsse von Produzenten, die einmal wöchentlich vorbestellte Waren in die Stadt liefern.
Sie hörten den Verbrauchertipp, diesmal von Claudia Rometsch. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich mein Kollege Jasper Barenberg mit den Informationen am Mittag. Dort werden auch die diesjährigen Grimme-Preisträger vorgestellt. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ihnen noch einen schönen Tag.